Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5, das ganze Kapitel, Verse 1 bis 14. Jetzt sah ich, dass der, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme fragte: Wer ist würdig, die Siegel aufzubrechen und das Buch zu öffnen? Aber es gab niemand, der es öffnen und hineinsehen konnte, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Ich weinte sehr, weil niemand gefunden wurde, der würdig war, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Da sagte einer der Ältesten zu mir: Weine nicht. Der Löwe aus dem Stamm Juda und Nachkomme Davids hat den Sieg errungen. Er ist würdig. Er wird die 7 Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, und nahm die Buchrolle in Empfang, die er in seiner rechten Hand hielt. Als es das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Nun sangen die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete: Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem vergossenen Blut Menschen für Gott erworben. Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Kulturen. Zu Königen hast du sie gemacht und zu Priestern für unseren Gott. Sie werden einmal über die Erde regieren. Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, 1000 mal 1000 und 10.000 mal 10.000. Sie standen rund um den Thron, um die 4 lebendigen Wesen und die Ältesten. Ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen: Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht zu empfangen, Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Preis. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum hörte ich laut mit einstimmen und rufen: Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht gehören für alle Ewigkeit dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Die 4 lebendigen Wesen antworteten: Amen. Und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Die Predigt geschieht ja im Zusammenhang einer Predigtreihe durch die Johannes-Offenbarung. Und von daher werde ich erst einmal dieses Kapitel so ein bisschen einordnen in die Botschaft des ganzen Buches. Was ist eigentlich die Hauptbotschaft in der Offenbarung? Was will Gott uns an uns mit diesem Buch bewirken? Im Zentrum der Offenbarung steht der Aufruf zum Ausharren im Glauben an Jesus Christus. Die Frage, die sich dann für uns stellt, ist die, wie sieht denn das in erster Linie aus, dass man im Glauben an Jesus ausharrt? Und Kapitel 5 gibt hier eine Antwort. Die ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber ihr könnt es auf euch selbst anwenden. Wenn dieses Kapitel euch mit Freude über Gott und Jesus erfüllt, dann steht ihr im echten Glauben. Wenn so ein Kapitel euch ziemlich kalt lässt, dann müsst ihr euch fragen, was ist das für eine Beziehung, die ihr zu Jesus habt? Ist das echter Glaube? Oder macht ihr euch da selber was vor? Das müsst ihr immer wieder vor Augen haben. Wenn die Offenbarung zum Glauben an Jesus aufruft, dann tut sie das im Blick auf solche, ich nenne das mal, Szenen, in denen Gott von der ganzen Schöpfung angebetet wird. Und zwar mit seliger Freude. Und das ist dann die Anfrage an jeden von euch. Siehst du das als großes Glück an, als ein Vorrecht, dass du dich in diesen Gottesdienst einklinken darfst? Vielleicht noch etwas zur Einordnung. Wer eine Bibel dabei hat, der schlage mal Offenbarung 1, Vers 10 auf. Da berichtet Johannes, ich war an dem Tag des Herrn, also es ist ein Sonntag, im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune. Hier beginnt eine Vision, die Johannes von Gott geschenkt bekommt. Und das Besondere an der Offenbarung ist, diese Vision zieht sich durch die ganze Offenbarung bis Kapitel 22, Vers 5. Da erst hört sie auf. Das heißt, das Herzstück der Offenbarung, wenn man so will, das ist eine Vision. Und der erste Teil dieser Vision, könnte man sagen, der geht dann von Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 3, Vers 22. Das ist sozusagen der erste Teil dieser Vision. Und dann beginnt ein langer zweiter Teil dieser Vision. Der beginnt in Kapitel 4, Vers 1. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und wahrscheinlich geht dann dieser Teil der Vision bis Kapitel 16, Vers 21. Und wenn man so will, beginnt dann in Kapitel 17, Vers 3, der dritte Teil der Vision. Er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Und dann gibt's noch einen abschließenden vierten Teil. Der beginnt in Kapitel 21, Vers 9. Und es kam einer von den sieben Engeln, und so weiter, Vers 10, und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. Man kann also sagen, die Kapitel 4 bis Kapitel 16 bilden einen Mittelblock, einen großen Mittelblock in der Offenbarung. Und hier wiederum sind es die Kapitel 4 und 5, die die Grundlage bilden. Jetzt haben wir die Kapitel 4 und 5 vor uns. War das letzten Sonntag, wo Kapitel 4 dran war? Oder? Ach, war Pfingsten letzten Sonntag, ne? Ja, ja, genau. Georg hat das, glaube ich, gemacht, ne? Wo ist er? Da ist er. Kapitel 4. Und Ja, ich bin jetzt heute mit Kapitel 5 dran. Ich hoffe, dass das, was ich jetzt zu manchen Dingen sage, nicht so arg dem widerspricht, was Georg dann gesagt hat. Aber so viel kann man schon mal sagen. In Kapitel 4, da wird eine gewisse Spannung aufgebaut. Gott, der souveräne Schöpfer und Herr dieser Welt, er ist der Herr der Geschichte. In seiner Souveränität über die Schöpfung verfolgt er das Ziel, seinen Namen zu verherrlichen. Aber Kapitel 4 betont den Unterschied, den es zwischen ihm und der Schöpfung gibt. Das Grundproblem ist, wie kann ein heiliger Gott in einer Schöpfung, die von Sünde geprägt ist, verherrlicht werden? Wie kann Gott in der Geschichte die Welt ihrem Ziel entgegenführen und dabei nicht nur seine Heiligkeit, sondern auch seine Gnade offenbaren? Würde Gott in dieser Welt nur seine Heiligkeit offenbaren, würde das darauf hinauslaufen, dass die Welt, insbesondere wir Menschen, alle von Gott gerichtet werden würden. Gott will aber nicht nur seine Heiligkeit offenbaren im Verlauf der Heilsgeschichte, sondern auch seine Gnade. Und wie Gott, der heilig ist, uns gnädig sein kann, ohne dabei selber irgendetwas von seiner Heiligkeit preiszugeben. Die Antwort darauf liefert Kapitel 5. Dieser Plan zur Verherrlichung seines Namens wird in Offenbarung 5 durch etwas symbolisiert. Da hält Gott in seiner Hand eine Schriftrolle, und diese Schriftrolle symbolisiert Gottes Plan zur Verherrlichung seines Namens im Verlauf der Heilsgeschichte. Und die Schriftrolle muss geöffnet werden, damit die Ereignisse in Gang gesetzt werden, durch die das geschieht, durch die Gott seinen Namen zu Ehren bringt. Und jetzt wird uns in Kapitel 5 geschildert, dass derjenige, der auf dem Thron sitzt, sie selber offensichtlich nicht öffnen will. Also er hätte die Vollmacht dazu. Aber er lässt sie in seiner Hand liegen und bietet sie da mit der Frage: Will einer von euch diese Schriftrolle öffnen? Ist einer von euch würdig, das zu tun? Ist irgendjemand da, der von mir den Auftrag entgegennehmen kann, um meinen Plan vollkommen auszuführen? Kapitel 5 ist dann so aufgebaut, dass nach dieser Frage, wenn man so will, ein Gesuch hinausgeht in die ganze Schöpfung. Ist jemand da, der diesen Auftrag berechtigterweise annehmen kann, dass er die Schriftrolle öffnet und sich damit als würdig erweist, Gottes Heilsplan zu vollenden? Es findet sich keiner. Johannes fängt an zu weinen und wird dann mit dem Hinweis auf den einen getröstet, der diesen Auftrag von Gott entgegennehmen kann. Christus, der gekreuzigte Herr. Und dann von Kapitel 5 von Vers 8 an, wenn man so will, wird dann die Antwort des himmlischen Hofstaates auf dieses Lamm, das dort erscheint, am Thron Gottes beschrieben. Ja, so viel zur Einleitung, war eine längere Einleitung. Wa? Das Thema der Predigt über Offenbarung 5. Durch Jesus Christus gibt es eine ewige und glückselige Anbetung Gottes, ganz einfach. Alles macht Sinn. Die glückselige Ewigkeit ist gesichert. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, dass die Ewigkeit bei Gott irgendwie irgendeinen Makel haben könnte, der uns dann nach so ein paar Millionen Jahren das Lob im Halse stecken bleiben lassen würde. Die Predigt hat dann drei Punkte. Im ersten Punkt, Verse 1 bis 4, wie schlimm wäre es, wenn Gott seine Herrschaft nicht vollenden würde? Im zweiten Punkt, Verse 5 bis 7, alles macht Sinn, weil Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung Gottes Herrschaft vollendet. Und drittens, wir feiern in Ewigkeit ein Fest, bei dem wir glückselig um Gott in Christus kreisen. Vielleicht schaut euch mal den Übergang an von Kapitel 4 zu Kapitel 5. Kapitel 4 endet mit dem Lobpreis. Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Die Vision wird also hier bruchlos weitergeführt. Vielleicht etwas zu dieser Buchrolle oder Schriftrolle. Gott hat sie auf seiner Hand liegen. Vielleicht hier noch ein Hinweis auf die bildliche Bedeutung dieser Vision. Gott wird hier geschildert wie ein höchster König in menschlicher Gestalt. Er sitzt auf einem Thron, hat eine Hand, darauf liegt eine Schriftrolle. Wir sollen dadurch nicht dazu verleitet werden, zu denken, Gott wäre nicht unendlich, sondern wäre irgendwie groß, aber hätte doch begrenzte Ausmaße. Das ist eine Vision. In bildlicher Weise wird uns hier etwas Wichtiges über Gottes Herrschaft, über diese Welt geschildert. Ja, eine Buchrolle. Der Inhalt dieser Schriftrolle, der erklärt sich wahrscheinlich im Hinblick auf eine Stelle beim Propheten Hesekiel. Könnt ihr mal aufschlagen. Hesekiel, Kapitel 2, Verse 9 und 10. Hesekiel, Kapitel 2, Verse 9 und 10. Da berichtet der Prophet: Ich sah und siehe, eine Hand war zu mir hin ausgestreckt. Auch in einer Vision sieht Hesekiel das. Und siehe, in ihr befand sich eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus, und sie war auf der Vorder- und auf der Rückseite beschrieben. Und es waren darauf geschrieben Klagen und Seufzen und Wehgeschrei. Tja, was mag denn diese Schriftrolle in Offenbarung 5 enthalten? Wie man dann von Kapitel 6 an nachlesen kann, da werden dann die Siegel nach und nach geöffnet und der Inhalt der Schriftrolle wird offenbar. Ja, auch diese Schriftrolle enthält Klagen, Seufzen, Wehgeschrei. Das heißt, eine starke Betonung in dieser Schriftrolle liegt darauf, dass Gott diese Welt richtet. Das Gericht über diese Welt ist wesentlicher Bestandteil davon, dass Gott seine Herrschaft vollendet. Ja, die Rede ist davon, Kapitel 5, Vers 1, dass diese Schriftrolle mit 7 Siegeln versiegelt worden ist. Wie man sich das vorstellen kann, vielleicht auf zweierlei Weise. Also entweder sind diese Siegel so angeordnet, dass erst alle 7 geöffnet werden müssen, bevor die Schriftrolle aufgetan werden kann. Das ist eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit wäre die, die 7 Siegel sind so angeordnet, dass man nach dem Öffnen des ersten Siegels die Schriftrolle zum Teil aufrollen kann, dann kommt das zweite Siegel, man entfernt dieses dann und die Schriftrolle kann wieder ein Stück aufgerollt werden. Meines Erachtens scheint es weise zu sein, aus dieser Symbolik der Schriftrolle und ihrer Siegel nicht zu viel herauslesen zu wollen für die weitere Deutung von Kapitel 6 an. Meines Erachtens beschreiben die Ereignisse, die dem Öffnen des sechsten Siegels folgen, in der Offenbarung 6, Verse 12 bis 17, sie schildern Ereignisse, die mit dem jüngsten Gericht zusammenhängt, wenn Jesus wiederkommt. Das deutet darauf hin, dass die Reihe der Posaunen- und Schalengerichte die Reihe der Siegelgerichte zumindest zum Teil wiederholt und intensiviert. Aber Kapitel 6 ist ja heute nicht dran. Also, das habt ihr wahrscheinlich als Leser der Offenbarung auch schon gemerkt, ab Kapitel 6 wird es ein bisschen unübersichtlicher. Wenn man sich da nicht schon mal so ein bisschen vertraut gemacht hat mit der symbolischen Bilderwelt der Offenbarung, da können Spekulationen ins Kraut schießen. Was meines Erachtens Johannes bzw. Gott, der ihn inspiriert hat, überhaupt nicht beabsichtigte. Vers 2, dann diese Frage: Ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Die Zahl 7 tauchte vorher schon auf, ne, im Blick auf die 7 Gemeinden, die jeweils ein Sendschreiben erhalten haben. Die Zahl 7 in der Offenbarung steht gewöhnlich symbolisch für die Vollkommenheit und Vollständigkeit einer Sache. In Hesekiel 2, das brauchen wir jetzt nicht nachlesen, da ist es Gott selbst, der die Schriftrolle öffnet. Hier in Offenbarung 5 fragt der Engel im Auftrag Gottes, wer würdig sei, sie zu öffnen. Der auf dem Thron sitzt, will es selber nicht tun. Er will seine Herrschaft nicht allein vollenden. Deshalb liegt die Schriftrolle auf seiner Handfläche, in seiner rechten Hand. Seine rechte Hand symbolisiert quasi die Hand, den Arm, mit dem der allmächtige Gott unwiderstehlich über diese Welt herrscht. Und jetzt bietet er seine göttliche Macht jemandem dar, der sie empfangen soll. Vers 3, es gab niemand, der das Buch öffnen, noch es anblicken konnte. Also ist hier sehr betont, also nicht mal anblicken. Also die Geschöpfe dürfen nicht mal einen Anflug davon bekommen, ob sie es nicht selber machen sollen, diese Schriftrolle zu nehmen und das zu öffnen. Jedem ist klar, ich würde mich hier an etwas vergreifen, was mir nicht zusteht. Möglicherweise würde ich sofort sterben, wenn ich zu dem hintrete, der auf dem Thron sitzt, und würde diese Schriftrolle an mich nehmen wollen. Also ein bloßes Geschöpf hat nicht die Vollmacht, Gottes Heilsplan zu vollenden. Kein Geschöpf kann Gottes Heiligkeit und Liebe vollständig offenbaren. Und dann schildert Johannes seine Reaktion in Vers 4, ich weinte sehr. Ich heulte wie ein Schlosshund, könnte man es übersetzen. Also ich weinte sehr. Also ich war nicht zu trösten. Die Reaktion von Johannes wird für uns als Leser nicht umsonst berichtet. Mit ihm sollen wir uns danach sehnen, dass Gott das Böse in der Welt richtet, um seine Herrschaft zu vollenden. Also das ist das, was Johannes hier schmerzt, dass es möglicherweise sein könnte, dass die Herrschaft Gottes in dieser Welt keine Vollendung findet. Weder in Gericht noch in Gnade. Die Offenbarung wird es an mehreren Stellen uns vor Augen malen, dass die Sehnsucht danach, dass Gott seine Herrschaft vollenden möge, ein wesentlicher Antrieb für uns sein soll, zu ihm zu beten und die Dinge zu empfangen, die Gott geben will. Die Dinge, die Gott uns geben will, in dieser Zeit, haben vor allen Dingen damit zu tun, dass wir irgendwie als Zeugen hier in dieser Welt dazu beitragen, dass Gottes Herrschaft vollendet wird. Nur das wird im weiteren Verlauf der Offenbarung noch deutlich gemacht werden. Was ist ein wesentlicher Faktor, dass Gott, dass Jesus noch nicht wiederkommt? Eine Antwort ist zum Beispiel die, dass es eine bei Gott festgelegte Anzahl von Märtyrern gibt. Die müssen erst alle sterben. Mit anderen Worten, Gott hat verfügt, dass das Evangelium also so weit und so wirksam ausgebreitet werden soll, bis es in seinen Augen genug ist. Und dann kommt Jesus wieder. Ja, wenn Gott seine Herrschaft nicht vollenden würde, dann wäre diese Welt sinnlos. Wenn Jesus nicht wiederkommt, ist alles sinnlos. Alles hat keinen Sinn, wenn nicht Gott in seiner ganzen Herrlichkeit im Mittelpunkt von allem steht. Aber der zweite Punkt jetzt. Alles macht Sinn, weil Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung Gottes Herrschaft vollendet. Vers 5. Einer von den Ältesten sprach zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Also wovon ist hier die Rede? Da gibt's diesen Löwen aus dem Stamm Juda und der hat einen Sieg errungen und dieser Sieg macht ihn würdig, dieses Buch mit den sieben Siegeln zu empfangen und zu öffnen. Dieser Löwe aus dem Stamm Juda hat einen Sieg errungen, durch den er Gottes Herrschaft vollenden darf. Ja, der Löwe aus dem Stamm Juda. Da gibt's eine Stelle im Alten Testament als Hintergrund. 1. Buch Mose, Kapitel 49, Verse 8 bis 10. Das ist aus dem Jakobssegen über seine Söhne. 1. Mose 49, Verse 8 bis 10. Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe. Ja, hier ist davon die Rede, dass Juda, der Stamm Juda, Gottes Kriege erfolgreich ausführen wird und der hervorragendste Vertreter aus diesem Stamm im Alten Testament ist dann König David. Durch ihn führt Gott seine Kriege. Er gibt dann diesen Spruch zu jener Zeit, Saul hat seine Tausende erschlagen, David seine Zehntausende. Aber David war nicht mehr als eine Vorschattung auf einen seiner Nachkommen, der über alle Völker regieren sollte, Jesus Christus. Von ihm wird dann auch gesprochen als von der Wurzel Davids. Und da könnt ihr mal aufschlagen, Jesaja 11. die Wurzel Davids. Jesaja 11 von Vers 1. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, das ist der Vater von David, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn, und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Vielleicht bis dahin. Wurzel Davids oder Wurzel Isais bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie Nachkomme. Ein Nachkomme Davids wird an dieser Stelle beschrieben. Der wird den Entrechteten zu ihrem Recht verhelfen. Er wird die Bösen auf der Erde töten. Dieser Löwe aus dem Stamm Juda wird ein Nachkomme Davids sein. Und es ist ein und dieselbe Person. Von ihm wird gesagt, Offenbarung 5, Vers 5, dass er einen Sieg errungen hat. Die Frage stellt sich, wie, auf welche Weise hat Vergangenheitsform Jesus den Sieg errungen? Wir würden vielleicht eher erwarten, das kommt ja noch erst. Also dann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er einen Sieg über alles Böse erringen. Kann man in gewisser Weise so sehen, aber die Offenbarung legt den Schwerpunkt darauf, dass Jesus im Prinzip diesen Sieg schon errungen hat. Und auf welche Weise das geschehen ist, darauf geben dann die Verse 6 und 7 die Antwort. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das sieben Hörner und sieben Augen hatte. Das ist jetzt hier Bildersprache. Johannes erklärt es auch nicht. Es ist hier eine, in dieser Vision, wenn man so will, wird eine Inszenierung beschrieben. Eine Handlung am Thron Gottes geschieht und plötzlich von irgendwoher, irgendwie aus dem Thron selbst, also aus der Mitte Gottes, kommt ein Lamm hervor. Stehen wie geschlachtet, das ist jetzt hier Übersetzung in der Elberfelder. Dieses wie ist nicht so gemeint, so als ob. So nach dem Motto, wenn man sich dieses Lamm angeschaut hat, könnte man denken, es war geschlachtet worden, Klammer auf, war es aber gar nicht. Nein, gemeint ist, es handelt sich hier um ein Lamm, das ist geschlachtet worden, das ist durch die Schlachtung gestorben, aber es steht jetzt da, lebendig. Bildsprache, die dazu verwendet wird, uns Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn vor Augen zu führen. Also Jesus läuft nicht wie ein Lamm im wörtlichen Sinne durch den Himmel. Er ist der auferstandene, menschgewordene Sohn Gottes. So, jetzt könnte man denken, dieser Wechsel vom Löwen zum Lamm in dem Bild, ne, der würde andeuten, dass der Löwe seine Macht verloren hätte. Also mit dem Löwen verbinden wir Kraft, Macht, Stärke. Mit dem Lamm verbinden wir eher Schwachheit. Ein Lamm ist seinem Schlechter ausgeliefert. Es tut seinen Mund nicht auf. Aber dieses Lamm wird hier geschildert als mit 7 Hörnern und 7 Augen. Die 7 Hörner deuten an, dieses Lamm, das geschlachtet worden ist, hat vollkommene Macht. Dieses Lamm bringt also auch die Zusage zur Erfüllung, die Christus als der Löwe aus dem Stamm Juda hat. Aber der springende Punkt hier ist der: Auf welche Weise hat Gott Jesus zum Herrn der Welt eingesetzt? Philipper 2. Dadurch, dass Jesus gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, hat Gott ihn, seinen gehorsamen Sohn, von den Toten auferweckt und zum Herrn über die ganze Welt eingesetzt. Durch Leiden, durch stellvertretendes Leiden zum Königtum. Ja, wie wichtig innerhalb der Offenbarung von Johannes diese Veränderung in der Bildsprache ist. Also zuerst wird von Jesus als dem Löwen gesprochen und dann als von einem Lamm. Das lässt sich kaum übertreiben. Im weiteren Verlauf der Offenbarung wird Jesus nicht noch einmal mit einem Löwen in Verbindung gebracht werden, sondern immer nur als Lamm beschrieben werden. Ungefähr 30 Mal. Indem die Offenbarung an diesem Bild für Christus festhält, hebt sie eindrücklich hervor, dass der Tod von Jesus am Kreuz in Verbindung mit seiner Auferstehung das Zentrum der Heilsgeschichte bilden. Die Offenbarung hat vielleicht wie kein anderes Buch im Neuen Testament so eine starke Betonung. Jesus hat am Kreuz den Sieg Gottes über die Sünde, über den Tod und die Mächte des Bösen errungen. Wenn Jesus wiederkommt, wird er nicht einen zweiten Sieg erringen, sondern er wird den Sieg vollenden, der im Prinzip schon gewonnen ist. Ja, Offenbarung 5, Vers 7. Es kam das Lamm und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und der auf dem Thron sitzt, erhebt keine Anwände. Er übergibt diese Schriftrolle diesem Lamm. Ja, und dann kommt der Höhepunkt dieser Vision. Meines Erachtens ist diese Vision dann, also Kapitel 5, Verse 8 bis 14, mit so das Herzstück in der Offenbarung. Hier wird ein, wenn man so will, ein Gottesdienst geschildert, der in alle Ewigkeit dauert, der die ganze Schöpfung umfasst. Und in der Mitte, im Mittelpunkt von allem, steht der, der auf dem Thron sitzt, und das Lamm. Vielleicht an dieser Stelle noch etwas zu der Bedeutung oder zu der Beziehung zwischen dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Es ist richtig und angemessen, dass wir das Lamm von ganzem Herzen besingen und um dieses Lamm kreisen. Wir dürfen aber nie irgendwie diese Vorstellung gewinnen, dass das Lamm mit dem, der auf dem Thron sitzt, konkurriert. So ist auch hier der Aufbau, ne? Ja, das Lamm wird in den Versen 8 bis 12 in den Mittelpunkt gestellt, ohne dass der auf dem Thron sitzt, mit berücksichtigt werden würde. Aber am Ende von Kapitel 5 heißt es dann, das ist auch hier dieser Schlüsselvers, Also ich habe diesen, warum habe ich jetzt Vers 13 als Leitvers genommen? Weil da einem Missverständnis vorgebeugt werden kann, wonach es sich nur in Offenbarung 5 um das Lamm dreht. Das ist nicht der Fall. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob in Ewigkeit. Weil ich beobachte das Land auf, Land ab in den Gemeinden, dass ich fast den Eindruck kriege, dass es tatsächlich in den Liedern, die gesungen werden, so geschieht, dass der auf dem Thron sitzt, mehr oder weniger in den Hintergrund geraten ist. Das wäre nie und nimmer das Anliegen des Lammes gewesen. Das Lamm ist glücklich und geehrt, wenn es zusammen mit dem, der auf dem Thron sitzt, angebetet wird. Aber der auf dem Thron sitzt, gewährt erst einmal dem Lamm in den Versen 8 bis 12 ja, die Szenerie. Deswegen habe ich es auch so, diesen dritten Punkt so beschrieben. Wir feiern in Ewigkeit ein Fest, bei dem wir glückselig um Gott und Jesus kreisen. Vers 8, da ist die Rede von: Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Das hat Georg euch ja ausführlich erklärt, nehme ich an, diese vier lebendigen Wesen, die 24 Ältesten, welche Bedeutung das hat, die als Stellvertreter der ganzen Schöpfung und der ganzen Gemeinde fallen nieder vor dem Lamm. Sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft, aus jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Also was jetzt bemerkenswert ist, aus meiner Sicht, ist die Berücksichtigung all der Menschen, die durch das Lamm für Gott erkauft worden sind. Die Offenbarung hat eine sehr starke Sicht von der Souveränität Gottes. Und das erkennt man auch daran, dass der Tod von Jesus in seiner Wirksamkeit auf bestimmte Menschen bezogen wird. Das liegt am Genre. In der Offenbarung, da wird kaum darüber gesprochen, dass Menschen verantwortlich sind und im Glauben ihr Leben Jesus anvertrauen. Das ist so, das tritt aber in der Offenbarung in den Hintergrund. Im Vordergrund steht der souveräne Gott, der auf dem Thron sitzt, und das Lamm, das sein Leben für bestimmte Menschen aus allen Völkern gegeben hat. Und die sind dann auch wirksam erkauft worden. In gewisser Weise gehören die schon dazu. Zum Volk Gottes aller Zeiten. Sie werden als Königtum bezeichnet. Vers 10. Und die Rede vom Königtum besagt so viel wie: Ja, wir haben in der Schöpfung, in der neuen Schöpfung, den höchsten Stand unter Gott, und wenn ich das richtig sehe, über den Engeln. Gott und das Lamm im Mittelpunkt von allem. und dann die, die durch das Lamm untrennbar mit dem dreieinigen Gott verbunden sind, die erkauft worden sind durch das Blut. Und das führen sich hier die vier Wesen und die 24 Ältesten, also lauter Engelwesen, die führen sich das vor Augen. Also was hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz bewirkt? Dass er sich Menschen aus allen Völkern erworben hat, die in einer Weise mit ihm verbunden sind, wovon man sagen kann, das gilt für Engel nicht. Engel sind nicht in der Weise mit Gott verbunden wie wir. Aber wenn hier vom Königtum die Rede ist, besagt es so viel wie alle, die Jesus erkauft hat, sind Könige. Untereinander sind sie Brüder und Schwestern. Und die Rede ist dann davon, wir sind Priester, zu Priestern gemacht. Auch hier, alle Christen sind Priester. Sie sind dazu berufen, Gott in Ewigkeit mit ihrem Leben zu dienen. Und dann am Schluss von Vers 10, sie werden über die Erde herrschen. Diesen Vers kann man auch als Gegenwart übersetzen. Sie herrschen über die Erde. Und wenn man beides zusammennimmt, kommt raus, also durch Christus, durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Auferstehung, haben wir als Christen in gewisser Weise schon Anteil an seiner Herrschaft über diese Erde. Aber diese Herrschaft ist noch nicht vollendet und das erfahren wir hier. Also wenn wir davon sprechen wollen, dass wir jetzt schon als Könige hier auf dieser Erde herrschen, können wir das von der Offenbarung her besonders mit zwei Dingen in Verbindung bringen. Also, wie herrschen wir jetzt schon über diese Welt? Das Erste, wir bringen den Menschen die endzeitliche Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Wer uns hört, hört den höchsten König. Jesus sagt das. Wer euch hört, hört mich. Wer euch verwirft, verwirft mich. Das heißt, der wichtigste Maßstab am Ende, wenn Jesus Menschen richten oder retten wird, wird der sein, ob sie auf unsere Botschaft gehört haben oder nicht. Das Zweite, mit dem wir jetzt schon als Könige herrschen, Gott hört auf unser Gebet. Gott braucht es nicht, dass er unsere Gebete erhört, aber er hat sie als ein wesentliches Mittel dafür eingesetzt, seine Zusagen zur Vollendung zu bringen. Zum Beispiel bitten wir Gott im Vater unser regelmäßig, dein Reich komme, also deine Herrschaft möge sich vollenden, Klammer auf, dann, wenn Jesus wiederkommt. Gott nimmt diese Gebete zum Anlass, Dinge in Gang zu setzen, die unwiderstehlich auf die Vollendung seiner Herrschaft hinauslaufen. Vollendet aber wird diese Herrschaft dann, wenn Jesus wiederkommt. Ein Stück weit sind wir jetzt Könige in Knechtsgestalt. Viele Christen sterben für ihr Zeugnis für Jesus. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Gott sich in irgendeiner Weise von ihnen abgewandt hätte oder sie irgendetwas von ihrer Autorität als Zeugen für Jesus eingebüßt hätten. Das wird später in der Offenbarung auch nochmal thematisiert werden. Wer für Jesus stirbt, ist ein Sieger. Er hat durch sein Zeugnis besiegelt, dass er Teil hat an der Königsherrschaft von Jesus. Ja, ich komme zum Schluss. Der Gottesdienst wird erst einmal weiter geschildert, Vers 11. Er wird ausgedehnt, also in der Mitte der auf dem Thron sitzt und das Lamm. Dann kommen im äußeren Ring drumherum diese vier Wesen und die 24 Ältesten. Und dann öffnet sich der Kreis. Hunderte von Millionen Engeln bilden also eine riesige Schar. Alle sind auf diesen Mittelpunkt ausgerichtet und beten den an, der auf dem Thron sitzt, und das Lamm. Müsst ihr euch mal vorstellen. Und das bei dem Kaliber, das so ein Engel hat. Da werden ja einige Kolosse beschrieben noch in der Offenbarung. Hunderte von Millionen von Ewigkeit zu Ewigkeit finden ihre Bestimmung darin, diesen Gott anzubeten. Und dann öffnet sich das nochmal. Vers 13, jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, damit sind wir alle gemeint. Aber nicht nur Gottes Volk aller Zeiten, sondern alle Geschöpfe, Tiere. Wenn ich das richtig sehe, sogar Nichtchristen. Dämonen. Die Rede ist hier nicht davon, dass irgendwann alle gerettet werden, aber alle müssen irgendwann anerkennen, dass es so ist. Es gibt nur diesen einen Gott und König. Entweder betet man ihn von Herzen an, oder man muss zähneknirschend anerkennen, gegen seine Herrschaft kann niemand aufbegehren. Vers 14, und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Amen ist ja hebräisch, ne? Bedeutet so viel wie so soll es sein, so ist es richtig. So ist es richtig, dass Gott im Mittelpunkt von allem steht und von uns angebetet wird als das höchste Gut. Und dieser Gottesdienst, der uns hier geschildert wird, der ist so etwas wie, das ist der eine echte Gottesdienst, den es gibt. Der umfasst, wenn man so will, also der findet mindestens seit 2000 Jahren statt, seitdem Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung hindurch zum König eingesetzt worden ist. Dieser Gottesdienst, der dauert bis in Ewigkeit. Und alles, was auf dieser Erde sich echter Gottesdienst nennen darf, das ist ein Gottesdienst, der sich hier einklingt. Und das wichtigste Kennzeichen jedes Gottesdienstes ist es, der, der auf dem Thron sitzt und das Lamm, die werden als das höchste Gut und mit der allergrößten Freude verehrt und angebetet. Wo das nicht geschieht, ist kein echter Gottesdienst da. Da wird irgendwas anderes gefeiert, Frömmigkeit, sonst was. Also ihr habt hier eine klare Ausrichtung, ne? Also, und ihr merkt auch, hier in dieser Welt ist es ein Kampf, Gott in rechter Weise anzubeten. Dieser Kampf fängt dabei an, jeden Sonntagmorgen neu wieder diese Trägheit zu überwinden, die Unlust. Eigentlich will ich gar nicht hier sein und Gott von Herzen anbeten. Hier sagt Gott dir durch die Offenbarung, ja, genau das ist der Kampf, in dem du stehst. Du für dich persönlich und ihr als Ortsgemeinde, ihr steht in dem Kampf. Wollt ihr eure größte Freude an dem haben, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, oder wollt ihr um irgendetwas anderes kreisen? Ja, ich wünsche euch, dass von Sonntag zu Sonntag und im Alltag auch, dass das eure Vision ist, im Blick auf Gott und Jesus, euch immer wieder in diesen Gottesdienst einzuklinken. Vers 14, dass ihr von Herzen ausruft, Amen. So muss es sein.